Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn wir haben wieder ein Interview, das zweite Interview in dem Monat. Und zwar habe ich heute die liebe Annalina Wallner bei mir, beziehungsweise eigentlich bei ihr, weil wir sind bei ihr zu Hause, und ein wunderschönes Interview aufgenommen. Annalina Wallner ist Bloggerin, Buchautorin, Content Creatorin, ein richtiger Foodie und noch so viel mehr. Und ich freue mich in der heutigen Folge über genau diese wichtigen Themen im Zusammenhang zwischen mentale Gesundheit und Ernährung und Bewegung zu sprechen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Annalina, schön, dass du bei mir bist, beziehungsweise bei dir zu Hause, bei mir im Podcast.
Ich freue mich auch sehr.
Hallo. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen geredet in deinem Podcast, auf den ich auch schon sehr, sehr freue.
Ich mich auch.
Aber wir freuen uns auch sehr, dass du bei mir im Podcast bist und dass wir das jetzt auch endlich schaffen mit ein paar technischen Problemen.
Ja, wir hatten beide einfach technische Probleme. Das ist echt unfassbar heute.
Aber wir haben es geschafft. Und bevor ich dich jetzt einfach mal vorstellen lasse, würde ich dir drei Wörter geben. Und ich hätte gerne, dass du einfach das Erste sagst, was dir zu diesen Wörtern einfällt, egal ob das jetzt ein anderes Wort oder ein Satz ist oder ein Gefühl. Das erste Wort ist, weil es gerade passt, Urvertrauen.
Urvertrauen ist für mich wirklich Gelassenheit und Glückseligkeit.
Das zweite Wort ist Leichtigkeit.
Freiheit für mich und entspannt zu sein.
Und das dritte Wort, was ich dir gebe, ist Selbstliebe.
Ja, ist für mich so eine Basis, um ein schönes Leben zu haben und auch andere lieben zu können.
Sehr schön. War es für dich schon immer leicht, das so zu sehen oder Selbstliebe zu leben?
Ja, weil ich dieses Grundvertrauen von meiner Mama so stark mitbekommen habe.
Ja.
Und ich glaube, das geht ganz nah in einer Hand. Und ich habe mich schon immer sehr geliebt, weil ich auch sehr viel Liebe mitbekommen habe von meiner Mama. Und ich wurde irgendwie wirklich bedingungslos geliebt. Also ich würde nicht sagen, ich wurde nur geliebt, wenn ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas geleistet habe. Ich habe mich eigentlich immer, auch von meinem Papa, also allgemein, ich habe mich schon immer verstanden und geliebt und gesehen gefühlt. Und vielleicht würde ich mich selbst nicht so lieben, wenn das nicht so wäre.
Ja.
Aber das kann ich natürlich nicht sagen. Und deswegen fällt mir es schon immer sehr leicht, mich zu lieben, ja.
Voll schön. Das sieht man, was das ausmacht auch, gell?
Wenn man das wo das herkommt, ne? Ja. Wie ist das bei dir?
Schon, aber, also was heißt aber, ich habe schon auch mitbekommen, teilweise diesen Leistungsgedanken oder das Gefühl, also ich glaube, kein Elternteil will den Kindern vermitteln, nur wenn du gute Noten hast, bist du geliebt. Ja. Also ich glaube, das macht kein Elternteil. Und ich glaube, kein Elternteil macht irgendwas aus böser Absicht, sondern es ist immer aus guter Absicht. Aber es ist immer ein Unterschied, wie wir es mitnehmen als Kind.
Ja.
Und da hat es schon sicher viele, viele Faktoren gegeben, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, ich muss mir beweisen irgendwo. Und wo ich halt viel lernen habe dürfen, wo ich aber auch nicht böse drüber bin, sondern was für mich auch voll fein ist, dass ich das so für mich wieder neu interpretieren konnte. Ja,
ja, ich finde es ganz spannend, weil wir hatten es ja eh gerade darüber schon so ein bisschen, diesen Glaubenssatz, ich bin nur gut, wenn ich leiste. Und ich kenne es ja schon von mir, dass ich eben mich viel besser fühle, wenn ich leiste. Obwohl meine Liebe von meinen Eltern nicht an meine Leistung gekoppelt war, kenne ich das Gefühl trotzdem, dass ich das für mich brauche.
Ja.
Ich habe einen Bruder, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Bei uns ist Fleiß schon was
wichtig war.
Ja. Aber nicht, weil wir das jetzt so mussten, sondern weil es für uns alle irgendwie wichtig ist.
Ja.
Und das bedeutet aber für mich nicht, dass ich mich weniger liebe, aber trotzdem muss ich mir auch sagen können, hey, du musst nichts machen mal, du kannst einfach nur chillen.
Ja.
Ja,
voll schön. Okay, liebe Annalina, bitte stell dich gerne mal vor, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, gerne einfach, was du machst, was dich ausmacht, alles, was dir wichtig ist, wenn man dich das erste Mal hört.
Okay. Was ich mache. Also ich bin, so wie du auch, unter anderem Podcasterin, mache viel auf Social Media, Bin aber auch dreifache Kochbuchautorin, habe eine Ernährungsberatungsausbildung gemacht, habe eine Lacree, eine Pilates und eine Yogalehrerinnenausbildung gemacht. Yogalehrerin habe ich 4 verschiedene gemacht. Crazy. Dann habe ich mal studiert, Pädagogik und Psychologie und Sportevent Gesundheitsmanagement im Master. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell selbstständig geworden. Also mit 18 war ich schon selbstständig, aber habe dann nebenher natürlich habe dann studiert, Bachelor, dann Master und dann habe ich meine Bücher geschrieben und habe mich dann nebenher selbstständig gemacht. Ich war ja schon mit 18 selbstständig, habe aber dann nur so Promotion-Jobs gemacht. Und später wurde ich dann nach dem Studium selbstständig als Bloggerin damals noch. Ja. Da gab es kein Instagram.
Da gab es noch Blogs.
Ich nutze meinen Blog immer noch.
Wirklich?
Ja, sind hauptsächlich mittlerweile Rezepte, ja. Ja.
Nice. Und wird auch noch gut gelesen.
Ja, also nee, ja, es ist krass. Er ist eigentlich ziemlich klein. Jetzt habe ich so 20.000 irgendwas. Aber ich habe den jetzt gerade ein bisschen monetarisiert und das ist krass, ja. Also wird echt gut gelesen, habe ich daran gemerkt. Ja, der wird komischerweise wird der gut gelesen. Wahrscheinlich, weil es Rezepte sind. Jeder möchte gesunde Rezepte.
Stimmt, ja.
Und ja, das ist doch irgendwie gut spezialisiert, auch auf das Thema Gesundheit, ein bisschen Longevity und hormonfreundlich, blutzuckerfreundlich und auch das meiste irgendwie glutenfrei und eher leicht. Und das ist schon was jetzt halt auch, ich muss sagen, ich war immer Ticken vor der Zeit mit den Themen, die dann irgendwie trendig wurden an den Themen. Deswegen ging es bei mir auch alles irgendwie, ohne dass ich einen Plan habe. Weil ich habe wirklich gar keinen Plan von mir. Die Leute immer so, warum, wie kannst du das alles? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Aber es funktioniert irgendwie, weil das Thema wichtig ist für die Menschen. Und deswegen wird, glaube ich, auch der Blog eigentlich noch ganz gut gelesen.
Ja.
Soweit, ja.
War es für dich immer klar, in welche Richtung du gehen magst?
Nein, das eben auch nicht. Ich habe nie einen Plan gehabt. Also ich habe immer nur das gemacht, was ich machen möchte und dann habe ich halt irgendwann mit Instagram, also mit meinem Blog angefangen und dann Instagram auch recht schnell gemacht und ich hatte damals halt super viel Erfolg, sehr schnell. Jetzt bin ich wirklich, also jetzt habe ich nicht mehr, es ist jetzt so jeder gefühlt kann Instagram oder also so möchte ich das jetzt nicht sagen, aber es ist nichts Besonderes mehr. Und früher war das noch besonders. Und ich habe da mich fokussiert auf vegane Rezepte und Yoga. Und das haben früher auch nicht so viel gemacht. Das war halt vor 8 Jahren.
Ja.
Oder vor 10 habe ich angefangen. 2014. Und dadurch hatte ich so einen Erfolg, weil ich die eine der wenigen war, die das in Deutschland gemacht haben. In Amerika gab es auch schon viele.
Ja.
Und dann habe ich auch recht schnell diesen blauen Haken bekommen. Dann kam ein Verlag erst auf mich und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, Butterballs. Und das war auch nicht von mir, ne? Das kam immer von außen. Ich so, geil, ja, mache ich, warum nicht? War gerade in L.A., habe eine Reise gemacht durch L.A., dann noch Hawaii, habe dann die ganze Philosophie vom Buddhismus, von den Butterballs, von wie man das kocht und so, wie man das aufstellt, da steckt wirklich viel dahinter. In meinem Buch gesteckt, dann noch so ernährungspsychologisch durchleuchtet und dann kamen immer wieder Anfragen und das ist irgendwie alles so von außen gekommen, indem ich einfach nur, was heißt nur, aber meinem Herz gefolgt bin und das gemacht habe, was mir Spaß macht und das war halt so dieses leichte Leben nach außen, das heißt leicht, das ist auch nicht immer, aber diese Leichtigkeit nach außen zu bringen, so gut es geht, meinen Podcast anzufangen, meinen Blog anzufangen, dann die Rezepte, die Bücher und dann ist es so gekommen, ohne dass ich eine Ahnung hatte. Und ich habe auch ganz viele Fehler gemacht, also wie jeder, also Learning by Doing und man hätte bestimmt viele Sachen besser machen können, aber für mich war es nicht ein Thema, weil ich wusste es ja auch nicht und ich war eigentlich immer glücklich so mit dem, wie das läuft, auch wenn ich eine Zeit lang wirklich krasse Workaholic war. Also ich hatte eine Zeit lang auch kein Leben, aber es hat mir Spaß gemacht, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn man jünger ist, dann geht das auch noch.
Ja, tatsächlich, leider, man will es nicht jetzt glauben, nicht aber es ist leider wirklich so.
Ja. Jetzt kann ich das nicht mehr.
Wenn du das so erzählst, dann klingt das sehr leicht, einfach alles. Also so als, ich sage es extra so, als wäre der Weg immer easy gewesen. Würdest du es auch so beschreiben?
Es fühlt sich für mich easy an, aber wenn ich mal schaue, was ich auch alles durchgemacht habe, klingt das gar nicht mehr so einfach. Finde ich, weil ich schon auch viele Probleme habe, fühlt sich für mich aber nicht so an. Irgendwie. Aber wenn ich das so, wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin zum Beispiel, sagt ihr, du hast aber auch alles. Ich so, ja, aber irgendwie, ja, eigentlich schon, ja. Und damals war es so, also das so beruflich, das lief schon einfach, muss ich sagen. Ja. Das ist mir schon irgendwie, aber ich habe es mir auch, das ist nicht, dass mir ein Schuh in, wie sagt man, in die Wiege gelegt wurde oder in die Wiege gefallen ist, sondern ich habe mir das schon auch erarbeitet. Mhm. Also ich habe schon sehr viel dafür getan, dass das so würde.
Ja.
Ich habe mir 1000 Bücher durchgelesen über Programmieren. Ja. Ich habe mich eingelesen in diese Ernährungssachen. Ich habe gelernt, wie man Rezepte entwickelt war, habe ein Praktikum gemacht beim Kompetenzzentrum für Ernährung, für die Rezeptentwicklung, habe nebenher 2 andere Jobs gehabt, hatte einen Freund, hatte viele Freunde. Also ich habe schon immer ganz, ganz viel gemacht dafür, dass ich dann Erfolg habe.
Ja.
Also ich habe nicht einfach nur entspannt. Aber das fiel mir trotzdem leicht, weil es irgendwie immer genau im richtigen Moment zu mir kam und ich dann einfach, ich bin so eine Macherin dann auch, wenn es nicht zu groß ist.
Ja.
Wenn was zu komplex ist, dann lasse ich die Finger davon.
Mhm.
Aber so kleine Sachen, die dann nur mich betreffen, dann schreibe ich einfach mal ein Buch. Keine Ahnung, wie das geht.
Weiß ich nicht.
Da haben mich die Leute gefragt, wie hast du das gemacht? Wie schreibt man denn ein Buch? Ich so, ja, das habe ich auch keine Ahnung gehabt. Ich habe dann ja gesagt und dann war ich auch so, oh mein Gott, wie mache ich das überhaupt? Ich habe halt immer ja gesagt, ohne eine Ahnung zu haben.
Ja.
Ich habe meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht für mich.
Mhm.
Und eine Woche, nachdem ich die hatte, kam eine Anfrage damals von Mercedes, ob ich auf dem Mercedes Cup unterrichten möchte.
Nice.
Ich so, ja, klar, möchte ich das. Ich so, oh mein Gott, ich habe noch nie unterrichtet und stehe auf der Bühne vor 100 Leuten mit Mikro. Egal, mache ich trotzdem.
Ja.
Und so, das ist dann, trotzdem hatte ich immer wieder Herausforderungen. Dann hatte ich so, habe ich am ganzen Körper, habe ich gerade auch in unserer Episode kurz erzählt, Exostosen.
Mhm.
Und das sind gutartige Knochentumoren, die bösartig werden können.
Mhm.
Und dadurch habe ich immer schon gesundheitliche Einschränkungen, obwohl ich mich sehr über meinen Körper ausdrücke. Und das bringt mich schon oft in Situationen, die mich sehr wachsen lassen.
Ja.
Weil ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, als ich zum Beispiel einmal eine Zeit lang... Früher, dann konnte ich nicht mehr sitzen, dann konnte ich nicht mehr laufen, dann war alles gut, nach der Pubertät war ich ausgewachsen, dann hatte ich einen Unfall, dann konnte ich auch 2 Jahre lang, ist irgendwas verhangen in den Muskeln, konnte ich nicht mehr richtig laufen, war für mich ganz schlimm als Yogalehrerin und allgemein, weil ich ganz, ganz aktiv bin, meine Freundinnen bezeichnen mich als Energiebündel und da habe ich schon sehr viel an mir gearbeitet, mental und dass das mich nicht so beeinflusst. Dann durch meine Ernährung habe ich irgendwie, oder ich weiß es nicht, ich habe Hormonthemen und so. Also definitiv ist mein Leben auch nicht von außen nicht so leicht, aber es fühlt sich trotzdem leicht für mich an.
Ja, ja, voll schön. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil du jetzt viel erzählt hast von, ich will jetzt nicht sagen den äußeren Faktoren, aber viel von Körper und Ernährung.
Ja.
Wie viel Platz hat da die mentale Gesundheit in deinem Leben?
Viel.
Ja?
Ja, viel, weil ich eben auch diese Herausforderungen regelmäßig habe.
Mhm.
Und ich liebe halt alles, auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Theoretisch habe ich auch Psychologie studiert. Ich wollte auch Psychologie, also ich habe das nur so meine Richtung danach ausgerichtet oder spezifiziert, weil ich konnte Psychologie nicht studieren, weil mein NC nicht gereicht hat. Und deswegen habe ich Pädagogik, Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt eben Psychologie, Ernährungspsychologie. Und deswegen habe ich meine ganzen Bücher beruhen auch auf dem Emotionsprinzip Mood Food, dass du dich glücklich essen kannst.
Mhm.
Also ich habe versucht, diese psychologische Komponente mit reinzubringen, auch in meinem Ernährungsbereich.
Ja.
Und einerseits, weil eben es für mich schon immer darum geht, irgendwie diese Leichtigkeit auch ins Leben von anderen zu bringen, weil mir das viele auch immer gespiegelt haben und gesagt haben, sie fühlen sich bei mir so wohl und wenn sie sich mit mir getroffen haben, dann geht es ihnen danach eigentlich immer besser und sie sind wieder, haben wieder Energie und Optimismus. Und diesen Optimismus, den habe ich, glaube ich, wirklich in die Wiege gelegt bekommen.
Ja.
Aber trotzdem, wenn ich so, auch früher in der Jugend, mir sind viele Dinge passiert, die sind eigentlich von außen betrachtet nicht leicht. Und deswegen sind das schon Themen, wo ich auch damit zu kämpfen hatte und dadurch dann in mich gegangen bin und ich so, hey, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Und ich habe auch ein paar Therapiesitzungen gemacht, weil ich es einfach liebe, obwohl ich jetzt gar nicht so gesehen habe, ich habe jetzt ein ganz großes Thema in dem Bereich. Gut, ich hatte 2 Fehlgeburten, danach habe ich auch... Behandlungen machen lassen, also hatte ich eine Therapiesitzung, dann so eine schamanische und einfach nur, weil ich dachte, boah, ich möchte alles loswerden, alles einmal fühlen, was in mir drinnen ist und ich hole mir auf jeden Fall Hilfe, weil vielleicht kann ich das nicht allein nehmen, weiß ich nicht, ich bin sehr weit gekommen, auch alleine, aber ich glaube, es ist immer besser, sich Hilfe zu holen.
Ja, absolut.
Und deswegen spielt das bei mir eine große Rolle, ich war auch bei vielen, ich bin halt sehr kritisch gegenüber so diesen als, sag ich mal, Content Creatorin wurde ich zu vielen Events eingeladen. Mhm. Und ich möchte keinen Namen nennen, deswegen stotter ich hier gerade so ein bisschen rum. Ich bin sehr kritisch im Bereich zu sehr großen PersönlichkeitsentwicklerInnen, also die halt so Events geben für die Masse, für 5000 plus Leute.
Ja.
War ich auch auf einigen.
Ja.
Sind auch gute Inputs dabei, aber da bin ich sehr kritisch gegenüber, weil das für mich einfach nicht geht. Man kann, finde ich, nicht Massentherapien. Jeder ist so
genauso
individuell verschieden.
Ja. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich habe auch eine...
Hast du auch welche gemacht? Oder eine?
Vorstellung besucht. Mhm. Und war sehr, sehr... also mir ist es eigentlich egal. Also ich war damals... Ich habe einiges gesehen, aber ich war auch einmal beim Tony Robbins.
Ja, ja, ja. Ich war beim Deutschen Pendant. Kennst du nicht? Ist egal. Will den Namen eh nicht sagen.
Okay, egal. Kannst du mal sagen.
Es gibt eh drei
Pendants. Ja, ich bin überlegt.
Egal. Ich kenne alle.
Ich war mit Tony Robbins und es war halt crazy. Also es war crazy, weil ich habe mich umgeschaut. Das war beim Creator Festival.
Mhm.
Und ich habe mich umgeschaut und habe die Leute gesehen und beobachtet, weil es mich halt einfach interessiert hat. Und es war schon verrückt zu sehen,
wie die da reinfallen und dem glauben
und
an seinen Lippen hängen.
Wie die an den Lippen hängen und dass die ausgeben, in dem Wissen, dass teilweise Menschen dort sind, die Kredite aufnehmen, um da 5 Stunden das Gefühl von Zugehörigkeit zu bekommen, aber trotzdem im normalen Alltag weiterleben, weil du nicht in die Tiefe gehen kannst bei 100.000 Menschen.
Die sind wirklich gebrochen und dann geben sie ihr ganzes Geld auf, werden weitergebrochen. So. Ja.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, es ist die Simplizität, wenn man es so nennt, genau, in der Persönlichkeitsentwicklung, was das Größte ausmachen kann und nicht die Komplexität.
Ja, das ist schön gesagt, ja.
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 Wenn du sagst, du hast auch schwere Zeiten von außen betrachtet gehabt, du hast damit auch gekämpft und versucht, damit umzugehen, was hat denn dir am meisten geholfen, jetzt vom mentalen Aspekt her, dass du mit schwierigen Situationen umgehst?
Jetzt habe ich einfach seinen Namen vergessen. Also mir hat ganz stark ein Mensch geholfen, den sein Name ich gerade, Placebo Nocebo, wie heißt der nochmal?
Dr. Joe Dispenza?
Ja.
Ja.
Dr. Joe Dispenza.
Ja.
So, als es mir wirklich extrem schlecht ging, habe ich 1000 Dinge gemacht.
Ja.
Aber ich habe auch jeden Tag eine Meditation von Dr. Joe Dispenza gemacht. Er hat ja so vorgefertigte, die habe ich nicht gemacht, habe ich mir auch angehört, habe ich auch mal gemacht. Aber dann habe ich seine Netflix-Doku gesehen und er hatte, das ist schon super lange her, dass ich die gesehen hatte, das ist mir dann erst wieder später eingefallen, als ich dieses Thema mit meinem Knie hatte und wirklich nicht mehr laufen konnte. Und dann ist mir eingefallen, dass da irgendwas war, so wie ich es abgespeichert habe, war es wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber ich hatte mir gemerkt, er konnte nicht mehr laufen und irgendwann konnte er einfach wieder aus dem Rollstuhl aufstehen. Und was er gemacht hat, er ist es jeden Tag in seinem Kopf durchgegangen, jede einzelne Bewegung, bis er aufstehen konnte. Und das habe ich auch gemacht. Jeden Morgen habe ich in meinem Kopf mich irgendwo hingesetzt, meistens war es eine Lichtung, habe mir eine Meditation ausgedacht und bin das einmal durchgegangen, wie ich alles wieder machen kann, wie ich mich wieder so bewege, wie frei ich sein kann, wie frei ich sein möchte. Und ich muss sagen, das war sowas, was mir extrem geholfen hat, dieses Selbstvisualisieren, zu merken, dass ich der Mensch bin, der meine Gedanken, also das Resultat meiner Gedanken bin und dementsprechend versucht habe, meine Gedanken dahin zu lenken, wieder diese Person zu werden, die ich davor war oder die ich sein möchte. Und also gerade in meinen schlimmen Zeiten.
Ja.
Dann habe ich auch angefangen, wirklich so, weil ich so ein somatischer Typ bin, jetzt im Beispiel von meinem Knie, mein Knie zu küssen und zu streicheln jeden Tag. Und als ich das erste Mal gemacht habe, musste ich weinen. Ich musste einfach weinen, als ich mein Knie geküsst habe.
Okay, crazy.
Das war wirklich so krass. Und ich dachte so, wie kann ich jetzt so viele Emotionen fühlen dabei? Ich habe auch jetzt gerade, wenn ich daran denke, das ist absurd, aber ich fühle halt auch einfach so viel.
Mm.
Und deswegen muss ich mich auch immer abschirmen bei bestimmten Dingen, weil ich sonst mitleide. Weil ich möchte mitfühlen, aber ich möchte nicht mitleiden.
Ja, das sind Unterschiede.
Und das ist ganz wichtig, sich da auch so einen Schirm zu bauen.
Ja.
Vor allem bei Freundinnen, weil da fühle ich noch viel mehr mit als bei anderen Menschen.
Mm.
Und dann habe ich das gemacht, also diese Visualisierungen, dann mich selbst einfach zu streicheln. Weil Selbstliebe, ich liebe mich selbst, aber da habe ich schon gemerkt, ich brauche jetzt viel mehr Liebe von mir noch, als ich sonst mir gebe, weil sonst habe ich dieses Thema nicht. Und jetzt muss ich mir selbst aktiv Liebe schenken und auch körperlich. Und das hat mir wirklich geholfen. Und dann gibt es ganz viele klinische Sachen, die ich gemacht habe, wie mit, also mit Öl, mit DSMO und diesen ganzen Mitteln. Aber das ist natürlich was anderes, was ganz Spezielles. Da gibt es auch echt viel, was hilft, wenn man jetzt irgendwie Gelenkprobleme hat oder irgendwas. Aber natürlich ist, am Ende weiß ich eben nicht, was ist jetzt am stärksten. Es ist das Mentale und es ist immer der Faktor aus allem, weil irgendwann wurde es besser. Aber ich habe da so viele Sachen gemacht, dass ich, diese Frage, die wurde mir so oft gestellt, was hat dir am Ende geholfen? Ich so, die Summe aus allen Dingen. Das ist meistens so, das ist nicht das eine.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube trotzdem, dass das Mentale den allergrößten Faktor ausmacht. Und auch dieses so, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, dieses im Kopf zu merken, ich bin eigentlich komplett gefangen in mir, weil mein höchster Wert ist Freiheit und ich kann mich nur frei fühlen, wenn ich mich frei bewegen kann. Dann bin ich eigentlich schon in mir gefangen, weil ich muss mich immer frei fühlen, auch wenn ich mich nicht bewegen kann.
Ja.
Dieses war auch, ist ja auch nur eine Kopfsache.
Absolut, ja. Ist wieder eine Geschichte, die man sich erzählt, die man einfach aufrechterhalten möchte.
Ja.
Du hast jetzt zweimal die Fehlgeburten erwähnt. Wie ging es dir da, damit umzugehen? Weil es ist ja trotzdem etwas, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, ich mache jetzt eine Dankbarkeitsliste und dann ist wieder gut oder I don't know what, sondern es ist etwas, was einfach ein riesen Thema ist und sehr, sehr viele Spuren hinterlässt, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wie war da deine Herangehensweise oder deine Perspektive, damit du jetzt einfach so positiv trotzdem sein kannst?
Ja, das ist jetzt, ich habe es auch so oft erwähnt, weil es gerade passiert ist, erst im, die erste war im Januar und die zweite war dann direkt im März.
Oh, okay.
Und das ist auch eben noch so das letzte Schlimme, was mir passiert ist. Wobei ich jetzt gerade wieder ein Kniethema hatte. Aber trotzdem waren die Fehlgeburten mental eine größere Herausforderung, weil ich das erste Mal in meinem Leben gefühlt habe, was es bedeuten könnte, eine Depression zu haben. Weil du ja noch wirklich, und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Depression aus meiner Emotion war oder eine Depression aus dem Drop der Hormone ist. Weil viele Frauen sagen ja auch, nachdem du gerade dein Kind geboren hast, da kommt dieses Post...
Ja, die...
Post-Tiefe quasi, ja, dass du diese, dass durch die Hormone, die dann alle abfallen, du einfach so eine Depression bekommen kannst. Und ich habe dann auch wirklich eine Woche gedacht, ich habe gerade eine Depression. Also ich musste einfach anfangen zu weinen, plötzlich, aus dem Nichts heraus. Und am besten, ich bin selbstständig, deswegen kann ich damit, konnte ich erstmal, gut, andere können sich vielleicht auch freinehmen, das sollte man eigentlich, man sollte sich eigentlich immer freinehmen danach erstmal, weil es geht wirklich darum, diese Emotionen zuzulassen und komplett zu fühlen. Und das ist das, was mir am allermeisten geholfen hat. Immer die Emotionen, wenn sie hochkamen, rauszulassen. Es war die Situation, wir waren beim ersten Mal in Kapstadt, da war ich mit einer großen Gruppe in einem großen Haus. Wir waren nicht viele, wir waren, glaube ich, über 10 Leute in einem Haus. So, okay, das ist ein bisschen blöd, ne? Weil wenn wir dann abends zusammen beim Grillen sitzen und alle sind so mega happy und ich bin dann plötzlich, fange ich an zu weinen, da bin ich dann auf mein Zimmer gegangen, weil das wollte ich dann nicht. Also ich wollte dann schon auch den Raum für mich. Mein Mann, der war direkt immer bei mir, hat mich gehalten und hat, ich hätte mir das nicht schöner wünschen können. Weil ich habe echt schon schlimme Storys gehört. Es war mir nicht bewusst, dass sich manche Menschen trennen nach einer Fehlgeburt, weil es die auseinanderbringt. Ja, das ist heftig, oder? Weil uns hat es so stark zusammengeschweißt. Aber das war wirklich, weil ich genau die Person sein konnte, die ich in dem Moment halt war, das so rauslassen konnte, fühlen konnte und er mich auch gehalten hat, ohne jetzt seine Emotionen zu unterdrücken.
Ja.
Also wir konnten da noch beide trauern, weil für die Männer ist das auch schlimm. Ja. Also die haben da auch einfach einen richtig krassen Prozess. Und dann merkt man so, alles ist unwichtig. Das ist so krass. Ich hatte das noch nie so stark, dieses Gefühl von eigentlich ist alles unwichtig. Gerade in diesem Moment. Das wird dann wieder anders zum Glück. Aber da sieht man einfach, wie sich die Prioritäten oder auch der Fokus verändern kann oder shiftet, wenn plötzlich etwas passiert, was für einen selbst so schlimm ist in dem Moment und man es eigentlich nicht greifen kann, weil es ist irgendwas in einem gewesen, was man noch nie hatte.
Ja.
Aber man hat trotzdem das Gefühl, man hat jetzt was unglaublich Schlimmes verloren. Und auch zu wissen, man kann nie was besitzen. Aber trotzdem hat man diesen Verlustfaktor. Mhm. Und das ist sowas, was man ja nicht beeinflussen kann. Und dann ist es plötzlich da. Mhm. Und dann kommen noch diese Hormone dazu, die einen noch kontrollieren. Und du weißt gar nicht mehr, was bin ich, was sind die Hormone.
Ja.
Und das dann auseinanderzuhalten. Und dann die ganzen anderen Frauen, das hat mich wirklich glücklich gemacht.
Mhm.
Anderen Frauen, die schwanger sind, zu sehen, das hat mich wieder aufgebaut, weil ich hoffe, das bleibt auch so. Auch nach der, wenn jetzt, weil ich einfach schlechte Voraussetzungen habe.
Mhm.
Also es kann gut sein, dass ich jetzt noch eine dritte Fehlgeburt habe.
Mhm.
Und ich hoffe, dass es immer so bleiben wird, dass es mich immer weiterhin glücklich macht, wenn ich andere Frauen sehe, die einen Babybauch haben und so. Mhm. Aber ich habe halt im ersten Moment gemerkt, boah, dann hat so eine erzählt, ja, hat sie gerade, wir saßen in unserem Lieblingsrestaurant und dann hat sie ihren Eltern erzählt, dass sie jetzt schwanger ist und dass sie aber noch ganz früh ist. Und ich so, oh Gott, der erste Gedanke, den ich hatte, hoffentlich bleibt das Kind.
Ja, klar.
Ich will das gar nicht denken. Natürlich bleibt das Kind, aber dann einfach nicht in dieses negative Denken zu kommen.
Ja.
Das muss man, ist schon etwas, an dem ich jetzt arbeite auch.
Mhm.
Jetzt natürlich, wir machen jetzt künstliche Befruchtung, den dritten Versuch.
Mhm.
Und da, ich wünschte, ich würde sagen, ich habe gar keine Bedenken, aber ich habe Bedenken.
Mhm.
Aber es ist halt auch so, ne, ich kenne meine Geschichte, ich kenne meine Gene, ich kenne das jetzt alles und wir haben Untersuchungen gemacht und das macht, also da ist es so, manchmal ist es weniger zu wissen, finde ich, als zu viel zu wissen. Je nachdem, aber wenn man es behandeln kann, dann ist es natürlich auch gut, mehr zu wissen.
Ja.
Also es ist immer so pro, contra.
Ja.
Dieses Wissen.
Gibt es etwas, wo du sagst, okay, wenn es jetzt andere Frauen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die auch gerade einen Kinderwunsch haben und es schon mehrmals probiert haben, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt nach meinen Erfahrungen als Tipp einfach mitgeben, so wie du jetzt denkst, also wo du jetzt auch sagst, okay, du lernst auch gerade da trotzdem positiv zu bleiben.
Mhm. Mhm. Ich glaube, mir hat es halt immer geholfen zu sehen, alles kommt so, wie es kommen soll. Vielleicht soll es gerade noch nicht kommen.
Mhm.
Vielleicht bin ich nicht bereit dafür.
Mhm.
Es hat schon einen Grund, vielleicht verstehe ich es nicht. Also ich verstehe es definitiv nicht.
Mhm.
Ich verstehe es nicht. Aber es ist egal, ich muss es nicht verstehen.
Mhm.
Ich muss nur wissen, dass es seine Berechtigung hat. Und wenn ich ein Kind kommen soll, dann wird das Kind kommen, dann wenn es kommen soll. Und zu sehen, dass es sonst möglich, also es gibt natürlich auch immer irgendwie andere Optionen, wenn es jetzt lange nicht klappen soll. Aber ich werde auf jeden Fall weiter probieren und ich habe halt immer Hoffnung in mir.
Mhm.
Und das sage ich jetzt, ne, nach der zweiten Fehlgeburt. Es gibt Frauen, die hatten 10 Fehlgeburten und hatten 10-mal die Hoffnung. Und ich kann das jetzt noch nicht sagen, was sein wird, aber ich kann sagen, dass ich denke, dass, also ich werde zu lange, also ich werde einfach, ich bin ein hoffnungsvoller Mann, ich kann es nicht sagen, weil es ist die Zukunft. Aber es ist auch wichtig, im Moment zu sein und zu sehen, ne, vielleicht sind alle guten Dinge 3 und dann vielleicht sind alle guten Dinge 4, vielleicht sind alle guten Dinge 5, wer weiß.
Ja, ja.
Aber es hat halt seine Berechtigung und es hat einen Grund.
Ja.
Und nicht in diese Ohnmacht zu fallen und zu denken, oh Gott, Opfer, warum passiert sowas mir? Das finde ich immer ganz wichtig, sich nicht lähmen zu lassen, diese Emotionen anzunehmen, nicht zu bewerten, zu fühlen, zu durchleben, loslassen, weitermachen. Und das ist eigentlich immer wieder der Prozess. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche, um die Hoffnung zu behalten.
Ja.
Ja. Gibt es da irgendwas, was du als Tipp geben würdest? Wenn es um so, das kann man ja auch auf was anderes beziehen, ne? Also es muss ja jetzt nicht eine Fehlgeburt sein, sondern so ein Schicksalsschlag, so ein Rückschlag. Was würdest du da machen?
Also ich glaube, ich bin da auch komplett bei dir. Also ich finde, die Emotionen zuzulassen und nicht das zu verdrängen oder versuchen, stark zu sein, wenn einfach stark sein gerade nicht the way to go ist.
Ja.
Urvertrauen.
Ja.
Und das bedeutet nicht schön reden. Also ich glaube, das haben wir eh schon vorher bei deinem Podcast gehabt. Also Urvertrauen bedeutet nicht schön zu reden, sondern irgendwo auch die Kontrolle oder Verantwortung dessen, wie, dass es passiert ist, abzugeben.
Ja.
Dass es halt einfach gerade nicht der Moment ist dafür. Und was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, weil es sind jetzt viele Dinge, die man mit sich selber ausmacht oder die man in sich ausmacht und alleine ausmacht, aber was ich auch ganz wichtig finde und das auch kurz erwähnt mit einem Mann ist, dass man sich einfach austauscht mit Menschen, die entweder dasselbe durchhaben oder einfach auch zuhören können oder dich halten können oder da sein können und dich nicht irgendwie abkapseln, weil du das Gefühl hast, boah, mich versteht eh niemand, weil es ist nie so. Also es ist auch das Schöne in den Gruppenprogrammen, es haben so viele das Gefühl, oh mein Gott, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt mit diesen Problemen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, weil irgendwo sind wir eh alle gleich, auch wenn man sie immer unikat fühlen möchte, aber trotzdem sind wir alle irgendwo gleich, wenn wir alle Bewusstsein, was sehr einheitlich ist und dementsprechend, je mehr man sich dem öffnet und auch anderen Menschen zutraut, dass sie dich verstehen können, desto mehr profitiert man davon, auch in so einer Situation.
Ganz, ganz wichtig, ja. Das ist auch etwas, was ich habe auch zwei Episoden darüber aufgenommen, über die erste Fehlgeburt und über die zweite, was ich da ganz viel gesagt habe, so dieses drüber reden, mit Freundinnen drüber sprechen, aber auch zu sagen, wenn man jetzt gerade nicht drüber sprechen möchte, wenn man jetzt nicht gefragt werden möchte, wie es einem geht, weil ich hatte eine Woche, wo bei der zweiten Fehlgeburt, wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, dann konnte ich direkt sagen, also ich konnte niemals gut sagen, ne? Und ich bin direkt in Tränen ausgebrochen, weil es mir so schlecht ging. Und deswegen habe ich allen gesagt, bitte frag mich jetzt einfach nicht, wie es mir geht, weil ich möchte gerade das auch zu sagen, was möchte ich? Ich möchte gerade nicht darüber reden.
Ja.
Ich habe schon so viel darüber geredet und ich möchte es mal kurz nicht weinen.
Ja.
Und nach einer Woche ging alles wieder gut. Es war wirklich eine Woche. Ich habe nur geweint. Nicht nur, aber viel. Und dann ging es wieder gut. Und das ist wirklich ganz wichtig, dieses drüber reden. Und dann finde ich es auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich nicht selbst dafür verantwortlich zu machen. Weil das ist das Erste, wo wir Frauen dazu neigen, uns Vorwürfe zu machen. So, was habe ich falsch gemacht? Habe ich auch gemacht. Ich habe das alles in meinen Episoden auch gut besprochen, was ich mir für Vorwürfe gemacht habe.
Ja.
Schlimmer aber, sich keine Vorwürfe machen lassen. Es kommen, okay, das ist vielleicht auch, weil ich auf Social Media bin. Ich habe mir echt Vorwürfe angehört, wo ich gedacht habe, Leute, so was macht man nicht? Crazy. So was wie, ja, vielleicht solltest du mal Fleisch essen. Und lauter so Sachen. Und das war einfach so, das geht nicht. Und dann noch Therapie, finde ich auch wichtig. Sich unbedingt noch Hilfe holen. Einmal.
Ja.
Gerade in diesem Fall jetzt, in diesem spezifischen Fall.
Ja.
Mindestens einmal. Je nachdem, ob das hilft oder nicht. Oder wie man das dann halt fühlt und sieht. Und zu wissen, wirklich 50%, noch viel mehr. Frauen machen sich immer ganz, ganz, ganz viel Druck. Und es sind 70% mindestens, ist einfach Genetik. Das können wir nicht beeinflussen. Und deswegen, die Schuld liegt meistens nie bei uns. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die kann man besser machen, aber meistens liegt die Schuld nicht bei uns.
Ja.
Und trotzdem, wenn man irgendwie minimal was gemacht hätte, was man vielleicht nicht machen sollte, was meistens nicht der Fall ist und man weiß es eh nie, man kann es eh nie rekonstruieren, dann bringt es auch nicht, sich da Vorwürfe zu machen, weil dann macht man es einfach beim nächsten Mal nicht mehr und schaut nach vorne.
Ja, und vor allem weiß man nicht, ob das ist der ausschlaggebende Faktor gewesen ist eigentlich. Weil du es vorher gerade angesprochen hast, auch zu kommunizieren, wenn man gerade nicht gefragt werden möchte, wie es einem geht, fällt es dir generell leicht, deine Grenzen zu setzen? Oder ist es dir immer leicht gefallen oder war es ein Prozess?
Ja, es war ein Prozess auf jeden Fall, absolut, ja. Ich glaube, das wird mit jedem Jahr leichter, je älter man wird. Ich bin jetzt 35.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass ich mit 16 meine Grenzen gesetzt habe. Überhaupt nicht. Ich war definitiv eine People-Pleaserin. Und das war ein Prozess, was hat mir geholfen. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich glaube, zu merken, diese Selbstliebe ist ja immer so dieses, okay, wie wichtig bin ich mir? Wie wichtig sind mir meine Mitmenschen? Wie schaffen wir das, dass alle irgendwo glücklich sind. Und ich denke dann immer so, keiner hat jetzt auch was davon, wenn ich jetzt hier krass anfange zu heulen. Und deswegen, dann hilft es mir, meine Grenzen direkt zu kommunizieren, weil ich weiß, es ist für alle Beteiligten schöner und besser. Und das Wissen, finde ich, hilft schon mal. Man muss es dann natürlich trotzdem noch machen. Ich habe das dann irgendwie gelernt, ich weiß aber gar nicht so genau, wie ich das gelernt habe. Was würdest du als Tipp mitgeben?
Also ich glaube, Selbstliebe ist ein großer Faktor und ich finde es immer wichtig, dass man abwägt, weil viele haben die Idee, Grenzen zu setzen bedeutet, die gehen null Kompromisse mehr ein.
Ja, ja, das ist dann auch wieder irgendwo.
Das ist halt dann eine sehr, sehr, sehr egoistische Bewegung und wenn jetzt jemand meine Hilfe braucht und ich habe jetzt dadurch keinen riesen Nachteil, weil ich selber meine Sachen machen muss, dann finde ich es auch okay, auch wenn ich gerade keine Lust habe, dass ich sage, okay, ich helfe dir trotzdem. Also es ist, glaube ich, eine Sache der Prioritäten, wo man abwägen muss. Aber ich sage immer, sobald du selber drunter leidest, und dann meine ich wirklich leiden, dann ist es auch okay, Nein zu sagen. Und das fängt schon an, weil, also was ich gemerkt habe, ich war früher auf jedem Influencer-Event in Wien und wollte überall dabei sein, egal wie es mir gegangen ist. Und alleine dort habe ich lernen müssen, Nein zu sagen. Oder wenn ich schon dort gewesen bin, da waren wir auf irgendeiner Dachterrasse bei irgendeinem Hotel und ich bin dort hingegangen und es war halt sehr, für mich wahrgenommen, sehr oberflächlich. Also jeder war halt sehr, sehr festlich gekleidet, sage ich jetzt mal. Und ich bin halt kein Kleidermensch zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der hohe Schuhe trägt und Kleider und. Und ich bin dann hingegangen in meinem Stil, ich war dort, habe mich extrem beobachtet und unwohl gefühlt. Und dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt zur Veranstalterin und sage, hey, danke, ich fühle mich leider nicht so gut, ich gehe jetzt nach Hause.
Ja.
Das ist für mich dann auch Grenzen setzen.
Absolut.
Das heißt, wenn man merkt, dass man darunter leidet. Und das ist einfach etwas, was man im Kleinen lernen kann, also in kleinen Schritten, wo man dann anfängt mit Mini-Sachen, wie zum Beispiel zu Freunden sagen, hey, ich bin heute nicht dabei, weil ich will einfach alleine sein.
Ja.
Und dann kann man das ausbauen. Also, aber ich glaube, da braucht es auch ein Umfeld, welches so reflektiert ist oder so viel Selbstwert hat, sage ich mal, das auch nachvollziehen zu können.
Ich finde aber, wenn man das Umfeld nicht hat, dann muss man sein Umfeld ändern, weil das ist was ich jedes Jahr mache. Mir anzuschauen, mit wem möchte ich befreundet sein, mit wem nicht. Und dann setze ich auch da, ich setze auch in meinen Freundschaften Grenzen. Ich sage dann, hey, es tut mir leid. Ich kann dir gerade nicht das geben, was du brauchst. Ich glaube, ich habe mich woanders hin entwickelt. Ich kann dir nicht die gute Freundin sein, die du eigentlich verdient hättest. So sage ich das dann auch. Ne? Ich halte es dann auch bei mir. Und ich finde es auch wichtig, weil ja, ich glaube, ich war schon doch immer eher gut in Grenzen setzen, aber ohne egoistisch zu sein. Weil mir schon auch ich finde aber, dann ist es sowas, dass man möchte das für die andere Person tun.
Ja.
Und mir sind meine Freundinnen ganz, ganz wichtig. Ich bin immer für die da, würde ich sagen. Und trotzdem bin ich auch für mich da. Und da muss man halt schauen, dass das beides geht.
Ja, absolut.
Und dass auch, wenn man eine starke Persönlichkeit ist, trotzdem auch mal schwach sein kann. Und das ist für mich eher das Thema. Und dann aber auch jemand hat, bei dem man schwach sein kann. Weil wenn man eine starke Persönlichkeit ist, gibt es ganz wenige Personen, bei dem man das Gefühl hat, man kann jetzt schwach sein.
Ja.
Weil, also ich kenne es von meinen Freundinnen, die kommen alle zu mir, wenn sie weinen wollen.
Ja.
Und das ist kein Thema für mich. Aber dann denke ich mir so, ich könnte natürlich auch zu denen gehen. Ich habe das Gefühl, die können das gar nicht halten, weil die haben ja ganz viele eigene Themen. Dann aber auch jemand zu haben, bei mir mein Mann, wo ich dann bei einer Fehlgeburt direkt, oder meine Mama, wo ich weinen kann und das dann auch rauslassen kann.
Ja.
Das ist schon wichtig.
Fällt es dir jetzt leicht, vulnerabel zu sein oder verletzlich zu sein oder schwach zu sein?
Ich würde sagen, das ist meine stärkste Schwäche. Vulnerabel zu sein, als verletzlich zu sein.
Ja.
Es fällt mir viel leichter, aber ich kann nicht so gut in der Öffentlichkeit einfach weinen. Das ist für mich schon sehr intim. Es gibt ja die Menschen und ich habe auch die Freundinnen, die weinen einfach. So, egal wann, wie, wo, was. Ganz krass. Ich habe eine Freundin, die weint, die hat einen Tränenfluss. Das ist wie ein Bach. Ich habe das bis heute noch nicht verstanden, wie man so einen Tränenfluss haben kann. Das kann ich nicht.
Okay.
Das ist für mich schwierig. Wie ist es bei dir?
Ich habe lange damit gekämpft. Also für mich war, vor allem, weil ich lange, nach meiner langjährigen Beziehung, dann lange alleine war oder alleine, Schrägstrich, die Hälfte von einer sehr, sehr toxischen Beziehung. Und wenn du als Frau plus selbstständig alleine bist, dann lernst du stark zu sein, weil du machst auch alles alleine.
Ja.
Und dann hast du das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, wenn ich schwach bin, dann komme ich zu sehr ins Weibliche. Und wenn da aber keine Polarität von Männlichen da ist, das heißt, wenn dann niemand ist, der das ausgleicht, dann verliere ich mich komplett oder bleibe stehen etc. Also ich habe schon lange Probleme damit gehabt. Fällt mir mittlerweile leichter, weil ich auch selber merke, schwach zu sein ist stark.
Total. Das ist das Stärkste, ne? Das ist total mutig.
Ja. Und seitdem fällt es mir auf jeden Fall leichter, aber ich glaube, das ist auch etwas, schwach zu sein klingt so blöd, aber schwach zu sein drückt sie vielleicht auch nicht immer aus in Weinen. Also ich bin jetzt auch keine Person, die viel in der Öffentlichkeit weint oder die auf Social Media weint oder so. Ich bewerte es auch nicht, wenn es wer anderer macht. Ich finde es teilweise sogar sehr, ich denke mir so, war nice, sicher voll befreiend.
Ja.
Aber da sehe ich es voll wie du, das ist für mich auch einfach was Intimes und auch wenn es im Endeffekt dasselbe ist wie Lachen,
ja,
weil das machen wir auch in der Öffentlichkeit,
ja,
ist es trotzdem etwas, wo ich mich einfach sicherer fühle, wenn ich das bei Menschen machen kann und es sind auch wenige, wo ich das wirklich machen kann.
Mhm.
Also es sind auch wirklich einen tollen Freundeskreis und sehe das auch so wie du. Ich schaue da auch immer wieder, okay, passt der auch noch zu mir, der Freundeskreis? Oder passe ich auch noch zu den anderen? Also eben auch für die anderen. Aber da gibt es trotzdem wenige, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht bewertet oder gejudged oder, na, das ist vielleicht das falsche Wording, aber ich kann mich so öffnen, dass ich mich so sicher fühle, wenn ich weine zum Beispiel. Also das verstehe ich voll und ich glaube, es hat wirklich viel mit starker Persönlichkeit zu tun, weil man da einfach ein bisschen eine andere Betrachtungsweise hat, wie, was es bedeutet eigentlich, dieses Schwachsein oder zu weinen. Also das verstehe ich sehr, sehr gut.
Auch wie man es vorgelebt bekommt, ne? Hat die Familie viel geweint? Hat meine Familie einfach deine Tränen so rausgelassen?
Genau,
oder haben die Eltern vor allem geweint?
Ja.
Das ist ja auch irgendwie was, was eine Rolle spielt. Bei uns war es schon auch immer so, man zieht sich eher zurück, wenn man weint.
Ja.
Das macht man jetzt nicht einfach, egal wo man ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch für ein Kind sehr, sehr ungewohnt, wenn man die Eltern weinen sieht, wenn man das nicht kennt.
Ich finde das auch immer so spannend, die Frage, weil ich habe echt Freundinnen, die sagen, sie möchten nicht für ihren Kindern weinen und ich habe Freundinnen, die sagen, sie möchten für ihren Kindern weinen. So, da gibt es natürlich kein richtig und falsch.
Na,
so, jeder machen, wie er möchte. Aber es ist auf jeden Fall was, was man mal, finde ich, durchdenken sollte,
wenn
man Mutter ist.
Ja.
Ja. Ich fand es auch ganz spannend. Bei mir ist das irgendwie so, auf Social Media kann ich dann schon weinen, aber ich kann dabei nicht reden. Weil ich weiß nicht, wie Menschen weinen und reden können. Weil bei mir ist es so, ich kann da nicht mehr reden. Weil dann erstickt meine Stimme.
Ja.
Also ich kann nur, dann fließen so ein paar Tränen. Das ist auch bei mir nicht so krass. Nicht so wie so ein Bach, wie bei anderen vielleicht, bei manchen Menschen. Sondern ich bin wirklich richtig traurig und weine auch. Aber es ist jetzt nicht so ein krasser, übertriebener Tränenfluss. Aber reden ist bei mir schwierig in der Zeit. Also je nachdem, wie ich weine. Aber so ganz normal weiterreden, das geht nicht. Kannst du das?
Schwierig.
Ist dann die Luft
weg. Ja, voll schwierig. Die Stimme wird dann auch so schwer.
Ja.
Irgendwie, also so, es geht halt irgendwie nicht gut, finde ich. Also ich kann es auch nicht.
Ich habe da den größten Respekt vor, auch vor Content-Creatorinnen, die dann wirklich krass weinen und währenddessen noch sprechen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie das geht.
Vielleicht kriegen wir da mal ein paar Tipps dazu.
Ja.
Hast du eine Morgenroutine?
Ja, also meine ändert sich auch regelmäßig. Ich habe eine ganz lange Zeit die Wim Hof Atmung gemacht und dann dusche ich mich kalt ab. Gerade dusche ich mich nur noch kalt ab. Und dann singe ich dabei meistens was. Und dann, es ändert sich echt oft, dann muss ich gerade überlegen, mache ich genau meine, ich habe gerade so Melasse, also mache ich irgendeine Gesichtsroutine. Gerade, das ändert sich immer. Gerade ich habe so Melasmen durch die Hormontherapie bekommen und dann mache ich einfach das, schmiere die ein, dann Sonnencreme und dann mache ich ein bisschen Haushalt, dann mache ich mir meistens meinen Pilzkaffee. Nein, dann stimmt nicht. Erst nehme ich meine Bitterkräuter, das ist so ganz eklig bitter, das nehme ich morgens auf nüchternen Magen und dann mache ich mir meinen Pilzkaffee. Ich nehme meistens noch so ein, gerade muss ich auch noch so eine Aufbaukur machen, weil ich so ein starkes Antibiotikum nehmen musste wegen.
Das habe ich gesehen. Ja, da durftest du nicht in der Sonne sein bei den Temperaturen.
Ja, das ist wegen Kindermundsperrung, wegen Gebärmutterendometritis und so.
Ja.
Das ist krass. Deswegen mache ich gerade, deswegen ist meine Routine auch so anders gerade als sonst. Aber ich bin deswegen auch so am Überlegen und Rumstottern wieder, weil ich denke, eigentlich sollte ich die andere sagen, wie ich sie sonst mache, weil das ist jetzt gerade die letzten zwei Wochen einfach anders.
Okay.
Das heißt, eigentlich mache ich dann irgendwie, nehme ich irgendwas an Supplements oder diese Bitterkräuter, mache meinen Pilzkaffee und dann gehe ich raus direkt. Ich gehe immer direkt raus. Jetzt im Sommer gehe ich eigentlich zuerst auch auf unseren Balkon und dann dusche ich kalt ab. Aber ich, im Winter mache ich erst meine Routine und dann gehe ich an die Lichtexposition, gehe ich ans Licht und dann mache ich meistens Sport. Ja, und ja, dann mache ich noch mein Bett öfters. Das ändert sich so ein bisschen. Manchmal mache ich morgens so eine Nasenspülung, je nachdem. Nasendusche meine ich. Kennst du das?
Nein.
Das ist richtig cool. weil das macht die Nase so frei. Und ich merke immer, gerade im Winter mache ich das richtig gerne, weil wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, dann mache ich diese Nasendusche mit so Emsersalz und dann werde ich nicht krank. Weil das,
wie geht das?
Jetzt ist es wirklich so ein Plastikteil. Und da ist so, stell dir eine Flasche vor. Und diese Flasche ist, sagen wir, wie so ein Röhrchen, das dann nach oben geht. Das steckst du in deine Nase und dann drückst du auf diese Flasche und die pumpt Wasser in dein eines Nasenloch und das fließt dann über das andere Nasenloch wieder raus. Das heißt, deine Nase wird einmal durchgespült und dann mache ich die andere Nase, das andere Nasenloch.
Ist das unangenehm mit den Nebenhöhlen?
Und ich dachte, das wird ganz unangenehm, weil ich kann nicht tauchen, ohne meine Nase zuzuhalten.
Ja.
Und es war die ersten drei Male richtig unangenehm und dann gar nicht mehr. Also es ist schon was, was man kurz mal vielleicht komisch findet.
Ja.
Aber ich habe mich dran gewöhnt und ich bin sehr empfindlich, was meine Nase angeht. Und man muss halt denken, dass durch die Nase, da hängt ja alles drin. Ne? Da können diese ganzen Bakterien drin hängen und die zu spülen, das bringt ganz viel. Gerade auch mit Pollenallergie oder so, Hausstaub. Ja. Oder viele haben ja so eine Blumenallergie, Heuallergie, so, da hilft es auch.
Okay, crazy.
Das heißt, das kommt manchmal mache ich Öl ziehen, manchmal wird Brot trunken, so, das ändert sich alles immer so ein bisschen. Manchmal Zitronenwasser, meistens Apfelessig auch. Ja. Und aber wichtig, ich gehe immer raus ans frische, an die frische Luft, ans Licht und ich dusche immer kalt ab.
Spannend.
Und dann manchmal habe ich noch ein Journal und ich sage mir jeden Morgen unter der Dusche auch irgendwie eine Dankbarkeitsübung auf, dass ich, warum ich glücklich bin, warum ich dankbar bin fürs Leben. Das mache ich auch.
Ja. Voll schön. Wie lange dauert es dann ungefähr?
Ich habe schon Zeit dafür, aber ich kann es gut in locker in 15 Minuten machen.
Auch. Ja. Nimmst du dir die Morgenroutine auch mit, wenn du irgendwo hinfährst, weil du bist auch viel unterwegs? Wie machst du das dann?
Meinen Kaffee nehme ich mir nicht mit. Ich nehme die Dusche mit. Die Dusche, die Dankbarkeitsübung und gehe auch morgens immer direkt raus. Das mache ich wirklich immer. Und manchmal nehme ich mir auch meine Supplements oder irgendwas mit, aber nicht unbedingt, weil ich finde es gut, dann immer mal was Neues zu machen. Aber ich brauche diese Dusche, um wach zu werden. Und das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich finde, man sollte nicht direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinken, weil das Cortisol sonst zu stark schießt, weil jeden Morgen wird das natürlich vom Körper produziert.
Ja.
Und das Cortisol brauchen wir, um im späteren Verlauf die Melatoninbildung wieder zu haben, die uns eben schlafen lässt, also unser Schlafhormon sozusagen. Und wenn wir da morgens reinpfuschen, dann kann das alles durcheinander kommen. Deswegen sollte man Kaffee eigentlich frühestens 60 Minuten nach dem Aufstehen trinken. Und da versuche ich schon drauf zu achten.
Ja.
Und diese kalte Dusche macht mich aber dann richtig wach.
Ja, das glaube ich sofort. Das mache ich eigentlich nur im Sommer. Im Winter kann ich mir dann nicht überwinden. Da dampft es bei mir eher.
Ich finde, es muss auch nicht lang sein. Das kann ich ganz. Also ich mache es nicht so lang.
Ich habe es eine Zeit lang immer in den letzten 10 Sekunden gemacht nach dem Abduschen.
Ja, das ist doch super, ja.
Das war schon so ein Wake-up-Call.
Ja, oder? Dann ist man fit und wach und hat richtig und viel Energie. Und man hat
so Endorphine. Das genau. Finde ich richtig schön. Ja,
ja, ich habe auch richtig Endorphine. Ich mache mir auch meistens noch eine Musik an. Also es war nicht immer, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und dann tanze ich so durch die Wohnung und habe morgens schon richtig gute Laune.
Geil.
Und das Tanzen hilft mir auch immer sehr.
Ja, voll schön. Okay, die Zeit vergeht leider ultra schnell, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich auch immer am Ende stelle. Du warst mit Sicherheit schon in New York, oder?
Nein.
Wirklich?
Nein, ich war wirklich fast überall, aber nicht in New York.
Ich gehe immer davon aus, dass jeder schon da war. Okay, aber du kennst Times Square.
Ja.
Und du kennst diesen riesen Bildschirm, wo Silvester immer das Countdown runtergeht. Und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du auf diesem riesen Bildschirm abgebildet wirst für ein paar Sekunden und du hast die Möglichkeit, dass du jetzt etwas sagst, wo du möchtest, dass es einfach jeder Mensch mal gehört hat. Das heißt, die ganze Welt sieht dir zu, jeder versteht dich auch, jeder spricht deine Sprache, von jung bis alt, alle sind via Stream oder whatever live dabei. Was wäre denn diese eine Sache, die du gerne teilen würdest?
Boah, krass. Ich glaube, ich würde sagen, behandelt jeden so, wie ihr selbst gerne behandelt werden würdet.
Ja.
Ja.
Slay.
Kam mir jetzt gerade irgendwie so in den Kopf, aber ist mir wichtig, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man Nächstenliebe zeigt und was du in den Wald hineinrufst, kommt auch wieder raus.
Ja.
Bin sehr schlecht mit Sprichwörtern.
Karma einfach, oder?
Ja. Und ich merke immer, wenn ich auf der Straße rumlaufe und lächle, jeder lächelt mich an. Und es macht mich so glücklich.
I feel you.
Oder?
Ja, I feel you.
Man muss die Leute nur anlächeln.
Das ist so geil. Ich check das manchmal nicht mal. Und dann lächeln mir Leute an und die denken mir so, mach voll lieb, die lächeln mich an, bis ich check, ich lächle auch selber. Ja. Das ist crazy. Ja, geil, dass du das auch machst.
Und dann ist man einfach glücklich. Ja. Und deswegen glaube ich auch, wenn man andere lieb behandelt, dann sind alle ein bisschen glücklicher und dann hätten wir weniger Probleme.
Stimmt. Danke dir für das schöne Schlusswort.
Ich danke
dir auch
sehr
für das schöne Interview. Es war sehr, sehr belebend irgendwie, finde ich.
Fand ich auch schön.
Sehr schön.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
Danke dir. Und natürlich verlinke ich auch deinen Blog, werde ich verlinken, weil wir darüber gesprochen haben, deinen Instagram-Kanal und deinen Podcast. Und und ich freue mich über Feedback auf jeden Fall. Und wenn es noch Fragen gibt, glaube ich, dann können dann die Leute auch auf Instagram schreiben, einfach auf deinen Kanal.
Ja, gerne. Danke. Vielen lieben Dank.
Danke.
Das war das Interview mit der lieben Annelina und ich freue mich jetzt schon selber, das ganze Interview nochmal zu hören und nicht nur ihres, sondern auch mein Interview mit ihr. Das werde ich natürlich, sobald es online ist, auch nochmal verlinken auf meinem Instagram-Kanal auf annamaria.dos und ansonsten findet ihr alles zu Annelina auch in den Shownotes. Ihr findet sie auch auf Instagram, ihr findet auch ihren Blog natürlich. Ich verlinke euch alles, was ihr wissen wollt und ihr könnt natürlich auch noch Fragen stellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche. Eure Anna.